Friede sei mit euch, liebe Gemeinde. Advent ist eine schöne Zeit, aber manchmal auch ein bisschen anstrengend, oder? Schön mit dieser wunderbaren Musik heute am zweiten Advent, mit wohltuenden Gottesdiensten, heute gar mit einem Taufgottesdienst, mit Konzerten, mit freundlichen Gesten und alten, liebgewordenen Ritualen. Und direkt neben diesem zu Herzen gehenden Wohltuenden wohnt in der Adventszeit ganz nah nebenan das Lästige und Anstrengende. Da sind die vielen zusätzlichen Termine und Verpflichtungen und manchmal auch zu eng gewordene Rituale, die zwicken und kneifen wie Kleidungsstücke, aus denen man herausgewachsen ist und die wirklich nicht mehr passen. Ja, die Adventszeit scheint eine Zeit lebendiger Spannungen zu sein, manchmal auch eine Zeit der Widersprüche, ein Dazwischen, eine Zeit zwischen Hektik und Empfindsamkeit, zwischen Gelassenheit und Ernst, zwischen Dunkel und Licht, zwischen schon jetzt und noch lange nicht, zwischen Erde und Himmel. Und auch die vielen Texte der Adventszeit, einige haben wir heute im Gottesdienst gehört, begegnen nicht nur soft und anschmiegsam, sondern mit einem unerwartet fordernden und ernsten Ton. Sie erinnern mich daran, dass die Adventszeit ursprünglich eine Zeit der Besinnung gewesen ist, der Buße, eine Fastenzeit. Eine Fastenzeit, die am 11. November begann und am 6. Januar, dem alten Termin für das Weihnachtsfest, endete. Keine Zeit des zügellosen Konsums und der Vergnügungen, wie bei uns heute, sondern ganz im Gegenteil eine Zeit des bewussten Verzichts, eine Zeit der leisen Töne und der Konzentration auf die wichtigen Dinge im Leben. Eine Zeit des Wartens auf Gott, der Gutes für seine Welt im Sinn hat und der uns schon aus der Zukunft entgegenkommt. Dieser Ernst des Wartens auf den Erlöser, klingt in den schönen alten Adventsliedern auf, die wir heute Morgen miteinander hören und singen. Und dieser Ton durchzieht auch die biblischen Texte dieses Sonntags. Ich lese Ihnen den Predigttext für den heutigen Tag aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 35, die Verse 3 bis 10. Auch er ausgespannt zwischen fröhlicher Gelassenheit und forderndem Ernst. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost. Fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion gehen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Wir hören dieses alte Prophetenwort. Einerseits ein strenges Gerichtswort über einen Gott, der Rache und Vergeltung kennt. Kein billiger Kuschelgott, den wir uns nach unserem Bild schaffen könnten. Keine Projektion menschlicher Wünsche an den großen leeren Himmel, sondern ein Gott, der einsteht für Recht und Gerechtigkeit. Oder um es mit den Worten des Reformators Johannes Calvin zu sagen, Gott ist mit seiner Rache gerüstet und gewappnet, damit die Gläubigen es lernen, sich auf seine Hilfe zu verlassen und sich nicht ein müßiges Wesen im Himmel zurechtfantasieren. Ein zorniger Gott also, der nicht will, dass seine Menschen in die Irre gehen. Kein müßiges Wesen im Himmel. Und direkt neben diesem Gerichtswort begegnet uns bei Jesaja ein wunderschönes Trostwort. Ein Adventswort für Menschen mit müden Händen, mit wankenden Knie und mit verzagten Herzen. Ein Wort für erschöpfte Menschen, wie sie es vielleicht sind, wie ich es bin. Ein Wort für Menschen, die sich immer wieder ängstigen und fürchten, manchmal vor den Schatten der eigenen Vergangenheit, manchmal vor einer bedrohlichen Gegenwart und manchmal vor der Zukunft, die da im Dunkeln vor uns liegt. Es ist ein Wort an Menschen, die etwas von dürren Zeiten verstehen und die die Verwüstung von Träumen und von Lebensmöglichkeiten am eigenen Leib und an der eigenen Seele erlebt haben. Es ist ein Wort an Menschen, die das vielleicht in diesem Moment erleiden. Ihnen ganz persönlich gelten diese aufrichtenden und tröstenden Worte. Meine Gedanken wandern in diesen Tagen immer wieder zum UN-Klimagipfel, der gerade in Katowice in Polen stattfindet. Ich kann die bedrängenden Fragen nicht abschütteln, was das bedeuten kann, wenn die Verhandlungen dort und an den vielen anderen Orten scheitern sollten. Für die Menschen dieser Erde, für sie, für unsere Kinder, unsere Enkelkinder, für die nachfolgenden Generationen auf dieser Erde. Wir haben es in diesem Sommer erlebt, was schon eine Erderwärmung um nur ein einzelnes Grad für Auswirkungen haben kann. Wasserleere Flussbetten ohne Schiffe. Ich habe in den fast 60 Jahren meines Lebens als Rheinländerin noch nie einen solch leeren Rhein gesehen. Eine Elbe, die man zu Fuß durchqueren konnte. Missernten, Stürme, Überschwemmungen, Wassernot, Dürren und verheerende Waldbrände an vielen Orten. Ich sehe als Auslandsbischöfin bei meinen Reisen durch Asien, Afrika oder Lateinamerika, wie jahrzehntelange Erfolge in der Entwicklungszusammenarbeit mit einem Schlag vernichtet sind, an Orten, wo jahrelange Zusammenarbeit von Organisationen wie Brot für die Welt mit den Partnern vor Ort wirklich Lebensmöglichkeiten für Menschen geschaffen haben, weil der Klimawandel so massiv zulangt. Und mit einem Mal haben diese Menschen keine Existenzgrundlage mehr. Liebe Gemeinde, Adventsgottesdienste sind kein geeigneter Ort, um Katastrophen auszumalen, die Sie leider ebenso gut kennen, wie ich sie kenne. Und auch wenn der Gerichtston der Texte dieses Sonntags uns dazu nötigt, nicht schönfärberisch zu reden im Gottesdienst, sondern sich zu konfrontieren mit den Fragen unserer Zeit, so ist ein Gottesdienst doch ganz sicher vor allem der Ort, um gemeinsam Gott zu fragen, welche Zukunft er für uns bereithält, was er für uns will und auf welche Lebenswege er uns weist. Und natürlich sind Adventsgottesdienste eine kostbare Gelegenheit, sich von Gott die eigenen, manchmal sehr dürftigen und kargen Hoffnungsreserven wieder auffüllen zu lassen. Biblische Hoffnungsbilder in all ihrer Schönheit zu Herzen zu nehmen, sie zu verinnerlichen, kraftvolle, tröstliche Worte zu inhalieren, sie geradezu tief einzuatmen. Dieser schöne heutige Bibeltext erzählt als Hoffnungsgeschichte die Verwandlung von Wüsten in fruchtbares Land. Die Wüste bei Jesaja blüht. Der Prophet erzählt also das strikte Gegenteil zu dem, was wir gegenwärtig an Versteppung und Verwüstung auf dieser Welt erleben. Uns werden in poetischen Bildern dürre Ebenen ausgemalt, die dann durch wasserreiche Flüsse zum Grünen gebracht werden. Verdorrtes Land, wo mit einmal Brunnenquellen aufbrechen, Brunnen gegraben werden können und Teiche entstehen. Liebe Täuflinge dieses Gottesdienstes, passender könnte ein Predigtext zu Ihrem Taufgottesdienst kaum sein, weil er von der schöpferischen Kraft des Wassers erzählt, weil er von dieser großen Gottesgabe erzählt, die uns im Leben und im Sterben tragen kann. Wer von Ihnen, liebe Gemeinde Israel, Palästina, auch nur ein kleines bisschen kennt, der weiß, wie selbsterklärend diese Worte des Propheten in den Ohren der Menschen geklungen haben müssen, in diesem heißen, niederschlagsarmen Land. Die Zuhörenden damals mit den bitteren Erfahrungen des Exils im Rücken verstanden diese Bildersprache sofort. Und sie begriffen, dass Gott für ihre Zukunft Gutes im Sinn hat. Wie sehr brauchen wir heutigen solche starken und schönen Hoffnungsbilder, um uns selbst klar zu werden, welche Zukunft Gott für uns und für diese Welt im Blick hat. Wohin wir uns beherzt auf den Weg machen sollen, in welche Zukunft uns Gott in großer Treue begleiten wird. Oder, um es noch einmal mit den Worten des Propheten zu sagen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da vor euch, da ist euer Gott. Er ist mit euch unterwegs, er zeigt euch die Richtung, er weist euch in die Zukunft. Schaut auf, richtet euch auf und geht diesen Weg. Diesen Weg in die Zukunft, den bereitet Gott uns. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Und deshalb heißt dieser Weg auch der Heilige Weg. Ein heiliger Weg, weil Gott ihn bereitet. Und es wird dort eine Bahn sein. Ein Weg, der Heilige heißen wird. Diesen Weg ins Leben gibt es und gab es für die Menschen damals. Und es gibt ihn für uns heute. Was uns allerdings zu tun bleibt, ist, diesen Weg auch tatsächlich unter die Füße zu nehmen, ihn einzuschlagen und die selbstzerstörerischen Wege unseres Lebens und unserer Zeit hinter uns zu lassen. Der Weg gehört immer denen, die sich trauen, sich aufzumachen und sich nach Gott auszustrecken, die den Mut haben, alle anderen Scheinsicherheiten und Glückssurrogate hinter sich zu lassen. Ich musste bei diesem heiligen Weg im Jesaja-Buch an den ökumenischen Pilgerweg denken, der vom Ort des letzten UN-Klimagipfels in Bonn losgezogen ist im September mit Menschen aller Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen, quer durch das Rheinland, Westfalen, Niedersachsen, Mitteldeutschland, Sachsen, Berlin, Brandenburg und jetzt schließlich in Polen angekommen ist. Ein Sternmarsch über 78 Stationen von Bonn zu Fuß nach Katowice unter der Schirmherrschaft des hiesigen Berliner Bischofs Markus Drögel, des katholischen Erzbischofs Ludwig Schick und der ehemaligen Umweltministerin Barbara Hendricks. Diese Klimapilgerinnen und Pilger sind von Kirche zu Gemeindehaus, zu öffentlichen Orten quer durch die großen Braunkohlegebiete gezogen, im Rheinland, in der Lausitz, im mitteldeutschen Revier, bis nach Katowice. 1700 Kilometer zu Fuß. Im dauernden Gespräch mit den betroffenen Menschen vor Ort und begleitet von unzähligen Gebeten weltweit. Auch im Hambacher Forst haben sie einen Gottesdienst gefeiert. Oder im polnischen Bielsko-Biala haben die Pilger mit den Schülern und Schülerinnen des dortigen evangelischen Gymnasiums diskutiert. Auf die Frage, wer schon einmal etwas vom Klimawandel gehört hätte, sagten die Kinder oder die Jugendlichen einer Oberstufenklasse, das wüssten sie nicht, das würden sie nicht kennen. Lediglich zwei hatten auch nur das Wort gehört. Und dann erzählten sie, dass so etwas wie Windenergie leider nur in Deutschland möglich wäre, weil Polen hätte eine viel zu kurze Küstenlinie dafür und im Inland gäbe es keinen Wind. Wer ein bisschen Erdkunde gelernt hat, der weiß, dass vielleicht zumindest diese Aussage nicht stimmen kann. Und dann sind die Pilger weitergezogen in die nächste Schule und da gab es ganz viele engagierte Schülerinnen und Schüler, die sich mit diesem Thema beschäftigten. Und der Lehrer gehörte zu einem Klimanetzwerk dort mitten im Steinkohlegebiet und engagierte sich für die Luftreinheit. Wie unterschiedlich sind unsere Ausgangsorte, dachte ich, als ich das hörte, mit denen wir uns den großen Themen unserer Zeit nähern. Und sei es nur hier in Europa, wie unterschiedlich. Und dennoch gibt es keinen anderen Weg zur Lösung als den des geduldigen Gesprächs miteinander. Wenn ich die Jesaja-Worte auf mich wirken lasse, frage ich mich, ob ich nicht vielleicht selbst zu den Blinden und den Tauben gehöre, zu denen, die die Augen geöffnet bekommen müssen, damit sie lernen, inmitten ihrer Endlichkeit und Zerbrechlichkeit ein glückliches und dankbares Leben zu führen. Zu den Tauben, denen die Ohren geöffnet werden müssen, damit sie lernen, was Menschsein heißt und was es heißt, Gottes Erde mit Respekt, mit Demut und Liebe zu begegnen. Ich wünschte mir sehr, in der Adventszeit dieses Sehen und Hören neu zu lernen. Aber noch ein letztes Mal zurück zum ökumenischen Pilgerweg. Die Pilger haben quer durch Europa Unterschriften gesammelt und werden sie nun beim Klimagipfel den politisch Verantwortlichen übergeben. Viele Menschen sind mitgegangen, auch hier in Berlin. Vielleicht gibt es auch in diesem Gottesdienst Menschen, die dabei gewesen sind. Ich stelle mir vor, dass solche kleinen Wegetappen des Engagements, sei es solch ein Engagement, sei es eines anderen Engagements, wie auch immer sie in ihrem persönlichen Leben aussehen mögen, liebe Gemeinde, ein Teil des großen heiligen Weges Gottes sind, von dem hier im Jesaja-Buch die Rede ist. Es sind wertvolle Wegerfahrungen mit anderen gemeinsam, die uns gut tun und die Hoffnung auf eine gerechte und menschenwürdige Zukunft stärken. Der Prophet malt mit kraftvollen Worten, wie mit Farbstiften, voller Vorfreude eine gerechte und friedliche Zukunft aus. Eine Zukunft, die noch aussteht. Die erlösten, von der Angst befreiten Menschen bewegen sich gemeinsam in dieser Vision auf dem heiligen Weg in die Zukunft. Oder um es mit seinen Worten zu sagen, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird fliehen. Was für eine Vision! Die Wüste jubelt, die Steppe blüht, müde Hände greifen wieder zu und sei es nur nach der Hand des Menschen neben ihm. Wankende Knie richten sich auf, Lahme springen wie ein Hirsch und Stumme singen Halleluja oder heute Morgen vielleicht ein wunderschönes Adventslied. Was für überschwängliche Bilder für die große Wende, die mit dem Kommen Gottes in unsere Welt beginnt. Ja, solch überschwängliche Freude gibt es tatsächlich, wo Schmerz und Seufzen fliehen. Mich erinnern diese Bilder an jene Novembertage 1989, als sich hier in Berlin Menschen weinend in die Arme fielen und auf den Mauern tanzten. Solch überbordende Freude gibt es schon jetzt. Und wie groß mag die Freude erst sein, auf die wir zugehen? Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Solche Worte schaffen Raum. Raum für Hoffnung, Raum für Vorfreude, für Leichtigkeit und für Trost. Und deshalb noch ein letztes Mal die Jesaja-Worte für Sie ganz persönlich. Hören Sie sie als Adventsworte an Sie persönlich gerichtet. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Amen.